redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft. Hier ist Florian Freistetter.
Und da drüben ist Holger Klein.
Hier ist auch doof, ne? Also, ich bin Florian Freistetter. Das sollten wir. Wir sollten einfach mal damit anfangen, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit über unsere Künstlernamen zu sagen. Dass nämlich eigentlich ich Florian Freistetter
heiße. Ja, das ist ein ganz absoluter Zufall. So sind wir auch zusammengekommen. Eigentlich heiße ich Holger Klein und Holger heißt Florian Freistetter. Wir haben uns gegenseitig den jeweils anderen Künstlernamen ausgesucht. Das ist ein seltsamer Zufall, ja.
Absolut faszinierend irgendwie, ne? Fangen wir mit unserer beliebten Rubrik an. Neues aus dem Weltall. Was gibt's
Neues? Ja, es gibt viel Neues. Ich wollte eigentlich zuerst über Ostern reden, weil Ostern ist ja das astronomischste aller Feste.
Ach was?
Ja. Ostern ist wahnsinnig astronomisch.
Okay, dann hast du hast mich verloren beziehungsweise wiedergefunden, gewonnen, weil ich das war mir nicht klar. Warum ist das astronomischste aller Feste?
Weil
das
man
orientiert sich am Mondzyklen, oder?
Vor allem die Definition, also Ostern, eigentlich ist ja Ostern das Fest, wo hier Jesus wieder auferstanden ist und so weiter. Mhm. Und das soll am 14. Nissan, also nicht das Auto, sondern so heißt ein Monat des jüdischen Kalenders, der heißt Nissan. Mhm. Das war der erste Monat im jüdischen Kalender. Und am 14. Nissan soll Jesus gekreuzigt worden sein, am 16. wieder auferstanden. Und dieser jüdische Kalender ist allerdings ein Mondkalender. Ja, und wir haben jetzt hier einen Sonnenkalender, einen aktuellen, den wir jetzt haben. Und der jüdische war ein Mondkalender. Und das begann auch damals, also das Jahr begann in diesem Kalender mit dem ersten Neumond. Mhm. Der erste Tag des ersten Nissan war der Neumondtag. Das heißt, es musste quasi immer neu festgelegt werden, immer neu beobachtet werden.
Der Jahresbeginn ist auch gewandert.
Genau, also im Vergleich zu unserem, Dings, weil der Mondzyklus nicht mit dem Umlaufzyklus der Erde um die Sonne übereinstimmt. Okay. Ja, jedenfalls war das, also als dann das Christentum aufkam, haben die natürlich auch, also die wollten halt die Auferstehung mit dem Passafest, oder wie spricht man das eigentlich
Pessach.
Aus? Pessach. Mhm. Man schreibt ja Passa,
ja?
Also zumindest ich habe so geschrieben, P-A-S-S-A-H. Aber egal, also das jüdische Pessachfest. Und haben die Christen irgendwann mal angefangen, ihre eigenen Rechnungen anzustellen und hat dann auch irgendwie jede Gemeinde ihre eigene Rechnung gemacht und so weiter. Das war alles halt so ein Kalenderchaos. Mhm. Bis dann irgendwann beim Konzil von Nicea, Jahr 325, hat man das einheitlich festgelegt und hat gesagt, dass Ostern ab jetzt immer, also der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Und das ist einerseits ein bisschen problematisch, weil man dazu wahnsinnig viele Rechnungen machen muss. Also man muss nicht nur berechnen, wann jetzt der Frühlinganfang stattfindet, sondern
der auch ja nicht vom Mond abhängig ist, sondern von der Sonne.
Genau. Mhm. Und dann natürlich auch die Mondphasen berechnen, das konnte man damals noch nicht so gut. Vor allem, das hatten wir auch in der letzten Wissenschaftsfolge, wo es um die Sonnenfinsterniszyklen ging. Da haben wir schon mal über den Frühlingsanfang gesprochen, dass der eben nicht immer am 21. stattfindet, sondern eben auch an anderen Tagen stattfinden kann. Mhm. Und um das zu vereinfachen oder um das die Rechnungen einfacher zu machen, hat man damals eben bei dem Konzil festgelegt, dass der Frühlingsanfang immer am 21. ist. Mhm. Egal wie die astronomische Realität ausschaut, in der religiösen Realität ist der Frühling immer am 21. Und muss man noch berechnen, wann ist eben der Vollmond, der nach diesem Frühling anfängt und dann der Sonntag drauf, das ist dann der Ostersonntag. Und das zu berechnen war alles ziemlich kompliziert, gab es viele Methoden und erst 1800 hat dann Karl Friedrich Gauss den heute im Wesentlichen heute noch verwendeten Algorithmus entwickelt, mit dem man den Ostertag relativ leicht berechnen kann. Also ich habe da mal drüber geblockt, das ist schon halt eine komplizierte Formel, wo man halt da jede Menge Zeugs einsetzen muss, aber es ist jetzt nichts, wo man großartiges Wissen dazu braucht. Es ist wirklich ein Algorithmus, wo man einfach Zahlen einsetzen muss und am Ende kommt dann eben das richtige Datum raus. Was aber nicht immer heißt, dass es eben quasi wirklich das auch das astronomisch richtige Datum sein muss. Da gibt es auch das sogenannte Osterparadoxon. Das ist nämlich immer dann, wenn dann eben dieser der reale Frühlingsanfang nicht mit dem zyklischen Frühlingsanfang im religiösen Kalender übereinstimmt. Zum Beispiel im Jahr 2019 kommt es wieder. Also im Jahr 2019 Im Jahr 2000, die Daten habe ich gerade hier stehen. Mhm. Also im Jahr 2000 gab es auch ein Osterparadoxon. Da war Frühlingsanfang am 20. März und Vollmond war auch am 20. März. Mhm. Das heißt, es hätte dann der Ostersonntag am 26. März sein müssen. Da aber der zyklische Frühlingsanfang, also dieser religiöse festgelegte Frühlingsanfang erst am definitionsgemäß 21. März ist, konnte man eben auch erst den nächsten Vollmond darauf nehmen, also 4 Wochen später. Und deswegen doch mal eine Woche später dann den Sonntag. Und deswegen war dann Ostern erst am 23. April, obwohl es eigentlich astronomisch gesehen am 26. März sein hätte müssen. Das ist das Osterparadoxon und das gibt es 2019 das nächste Mal. Also Ostern, da muss man viel, müssen viele Astronomen oder mussten früher viele Astronomen rechnen, um rauszufinden, wann jetzt Ostern stattfindet und wann nicht.
Heutzutage abonniert man sich einfach nur so einen iCal-Kalender, da steht es genau dann drin.
Aber gesagt, der Algorithmus, der das berechnet.
Und man fragt sich halt nicht, wer es berechnet, ne? Ja, woher wissen wir das? Ja,
ist genau, also der Algorithmus, das ist halt immer noch ein Wesentlichen von Gauss. Und weißt du auch, wo das Wort Ostern herkommt? Das ist auch immer eine beliebte Geschichte.
Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, habe ich auch gestern in der Vrindheit schon zugegeben. Ich frage mich jedes Jahr zu Ostern erneut, was genau wird da eigentlich nochmal gefeiert?
Ja, Ostern ist die Auferstehung. Das ist die Auferstehung des Herrn. Das ist das wichtigste Fest, also noch wichtiger als die Geburt, die Auferstehung. Ja. Ach Gott. Ja. Nee, aber das Ostern gibt's ja jedes Jahr vor Ostern sind ja sämtliche irgendwie Medien, Podcasts, weiß Gott, was alles voll mit irgendwie die Herkunft des Wortes Ostern wird erklärt und warum wir Ostereier haben und warum der Hase herkommt.
Ich habe noch nicht angekommen.
Nicht, also dann liest du, entweder einer von uns beiden liest dann die falschen Zeitungen oder die falschen Medien. Ich habe jetzt hier einen interessanten Bericht gefunden aus der Religionsredaktion vom ORF, die ja mit der Wissenschaftsredaktion zusammengelegt ist. Also passt das auch hier den Podcast, wo wir über Wissenschaft reden. Und Religion und Wissenschaft sind im ORF, im österreichischen rechtlichen Rundfunk,
öffentlich-rechtlichen Rundfunk dasselbe.
Ja, genau, das ist die gleiche Redaktion. Aber der Artikel ist trotzdem recht schön. Also die haben da halt wirklich probiert zu erklären, wo die Namen herkommen und auch die ganzen Bräuche herkommen. Und es gibt jetzt diese Geschichte, dass bei den vielen anderen Sprachen ist es ja relativ leicht herauszufinden, wo das Wort herkommt. Also im Italienischen heißt Ostern Pasqua, in Spanien auch Pasqua, Französisch ist Pasqua, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber das kommt dann alles vom Pesach, von diesem jüdischen Wort,
also hebräischen Wort. Das ist ja umso interessanter, warum wir es Ostern nennen.
Genau, und da gibt es halt viele Theorien und im Wesentlichen, also die Sprachwissenschaftler werden das genauer erklären können, aber im Wesentlichen weiß man es nicht, wo es herkommt. Also es gibt, genauso wie im Englischen, da heißt es ja Easter, also ist das gleiche Wort, da wird behauptet immer, dass es von Eostre oder Eostrae kommt. Das hat der Mittel, so ein Mönch aus dem Mittelalter, Beda Venerabilis, der Venerable Bede, der verehrungswürdige Bede, also einer von so mittelalterlichen Philosophen, recht bekannter. Und die sagen halt, das kommt von der Göttin Ostara. Ja, also das ist wieder so ein Ding, wo halt irgendwie so ein heidnisches Fest quasi übernommen worden ist. Aber gesagt, also das wird halt was sehr, sehr, das ist halt die Fruchtbarkeitsgöttin und deswegen eben auch die Geschichte mit den Eiern und so weiter. Das Ding ist, dass eigentlich die ganzen Historiker eigentlich sich nicht sicher sind, ob diese Göttin überhaupt gegeben hat. Ja, also das ist irgendwie auch, dürfte so ein Mythos sein, der sich dann halt über die mittelalterliche Geschichtsschreibung verbreitet hat. Aber so richtig wissen, dass es diese Göttin Ostara gegeben hat, ist nicht wirklich belegt.
Gegeben hat, ja, also im Sinne von, ist tatsächlich auch angebetet worden von...
Sie verehrt wurde, genau. Aha. Genau. Also das ist, also wie gesagt, und dann andere sagen, dass Ostern von Osten kommt, von Osten. Das wie es ihr in eurem Wetterbericht immer gerne sagt.
Das ergibt aber wenig Sinn, oder?
Naja, doch, Osten. Also im Osten geht die Sonne auf, jeden Tag aufs Neue, Auferstehung und so weiter.
Ah, okay.
Dann gibt's noch das mittelhochdeutsche Wort Urständ, also für Auferstehung. Und eine weitere Variante wäre von dem Wort Weiß im Lateinischen, was Albis oder Ebdomada in Albis, die Woche der weißen Kleider, das war die Osterwoche damals, und das in Albis soll dann irgendwie ins Althochdeutsche übersetzt worden sein, zu Eostarun, und da wurde irgendwie wieder Ostern draus. Also im Wesentlichen weiß man es nicht, also keiner weiß, warum Ostern heißt. Aber dafür weiß man, warum Gründonnerstag heißt und der Karfreitag heißt, und das weiß
warum?
Man.
Warum?
Der Gründonnerstag, das kommt vom althochdeutschen Kreinen. Also
von Jammern.
Genau, Jammern, Weinen, das war halt der Klage, also das ist halt irgendwie einer der, weiß ich, warum die am Gründonnerstag schon geklagt haben, weil Jesus ist ja erst am Karfreitag gestorben. Ja, aber
was gibt's ja immer.
Nee, genau, und aber jedenfalls Karfreitag kommt eben auch von Kar, das ist auch althochdeutsch und heißt eben auch Klage, Kummer und so weiter. Mhm. Und interessanterweise, das war ein amerikanischer Podcast, glaube ich, auf Englisch heißt der Karfreitag Good Friday, also der gute Freitag. Aber auch da kommt dieses Good, hat sich, glaube ich, ursprünglich nur mit einem O geschrieben und kommt dann aber nicht von Gott, sondern hat auch irgendwie so ein altenglisches, gleichen Hintergrund, also auch irgendwie Trauer, Klage und so weiter.
Ja, ja.
Also das ist, ja, ja. Dann, weiß ich.
Das Heieiei bezog sich jetzt eher darauf, hast du das alles aufgeschrieben oder weißt du das einfach so?
Also man hört das irgendwas und dann merkt man sich's irgendwann.
Wir werden nächstes Jahr Ostern immer noch zusammen senden, vermute ich mal, dann frage ich nochmal.
Genau. Dann gibt es ja hier noch die Osterbräuche. Weißt du, du kommst aus Köln, oder?
Ja.
Oder aus der Gegend von Köln.
Ja.
Gibt es da, das ist ja auch katholisch, die Gegend dort. Ich komme ja aus der katholischen Ecke, dann nehme ich an, dass wir die gleichen Osterbräuche haben. Gab es bei euch eigentlich auch diese Ratschen oder ist das nur was Österreichisches?
Ratschen?
Ja, das heißt wahrscheinlich bei euch anders, aber das ist hier ist so der Brauch, dass quasi die Kirchenglocken zwischen Karfreitag oder Gründonnerstag, weiß ich genau. Also in dieser Osterwoche auf jeden Fall aufhören zu läuten und dann erst am Ostersonntag wieder läuten.
Das weiß ich nicht. Ich war nie so kirchenaffin. Ich komme aus einer katholischen Region, aber das Einzige, was ich kirchentechnisch mitbekommen habe, war die protestantische Kirche oder die evangelische Kirche. Das heißt, es hat mich nie wirklich interessiert. Also das habe ich nicht mitbekommen, ob Ostern irgendetwas anderes an den Kirchenglocken passiert ist als an sonstigen Tagen. Also
ich bin auch nicht religiös und meine Familie auch nicht, aber ich komme aus einem kleinen Dorf und da kriegt man das halt zwangsläufig für mit.
Nee, wahrscheinlich war das Dorf nicht klein genug, in dem ich dann
Also es heißt, dass das wirklich, also das, die Geschichte ist quasi, die Glocken fliegen dann nach Rom über die Feiertage, weiß ich, vielleicht machen die Urlaub oder sowas, keine Ahnung, und oder werden da gesegnet. Die
holen sich dann neuen Heiligen Geist ab.
Genau. Jedenfalls läuten die Kirchenglocken nicht. Und damit aber trotzdem halt irgendwie damit halt quasi die Leute wissen, dass jetzt halt irgendwie die Messe anfängt oder sowas, dieses Signalwirkung, gibt es dann Ratschen. Das heißt, Ratschen sind so Klappern, ja. Also es sind so
Ratschen. Lärm. Jetzt habe ich es, okay.
Ja, es ist Ratschen,
genau. Ich glaube, das deutsche Wort dafür ist Knarre.
Das ist ein
Zahnrad an einem Stock, wo nochmal dann so ein Querteil dran ist, dass man so dreht, genau. Und das knarrt dann so. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
das ganze Dorf, haben dann immer geratscht, irgendwie so ein komisches religiöses Sprüchlein aufgesagt. Das weiß ich jetzt auch nicht, was es war. Aber das sind halt irgendwie, das weiß ich immer noch gut, dass wirklich halt irgendwie morgens bin ich halt dann immer durch dieses Ratschen geweckt worden.
Also ja, aber ich glaube, das hätte ich gemerkt, wenn die das bei uns gemacht hätten.
Glaub, und dann haben wir sich immer irgendwelche Eier abgeholt und sowas, also wir haben wir Geld bekommen und so, das war das so ein Brauch. Und dann sonntags, Ostersonntag, dann läuten halt die Kirchenglocken das erste Mal wieder.
Hm. Nee, das wiederum ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also das, ja, und den Lärm, den hätte ich gemerkt, da bin ich mir sicher. Hm.
Ja, aber gut, soweit Ostern, du wolltest ja wissen, was im Universum
genau, passiert. Neuigkeiten aus dem Universum.
Ja, gibt es wieder ein neues Universum. Wir könnten hier Rosetta in Gefahr.
Wie, schon wieder? Ist Rosetta nicht ständig irgendwie in Gefahr?
Ich weiß nicht, ich habe jetzt die Meldung, die ich hier habe, die ist vom 2. April, also noch nicht so lange her. Rosetta ist die Raumsonde, die beim Kometen ist.
Churyumov-Gerasimenko.
Genau,
67P. Genau, wer es nicht aussprechen kann, sagt einfach 67P, hat man mir beim DLR gesagt. Sag einfach 67P, versteht auch jeder.
Oder der Rosettas-Komet. Aber gut, Churyumov-Gerasimenko ist jetzt auch nicht so schlimm, wie alle immer tun, dass es irgendwie so unaussprechlich wäre.
Das Problem bei solchen Namen ist, man darf nicht versuchen, das merke ich immer wieder, das ist so mein Trick, wie ich das mache, man darf nicht versuchen, das Ding, wenn man es abliest, oder das Ding abzulesen oder im Ablesen richtig auszusprechen, sondern man muss sich anhören, wie der ausgesprochen wird und dann das Gehörte imitieren. Also ja, ich wüsste zum Beispiel nicht, wie man den schreibt, aber aussprechen geht immer. Und das gibt's bei total vielen Worten, also insbesondere im Spanischen gibt es so eine Buchstabenkombination LJ zum Mitnehmen, para llevar. Heißt das. Und so, wenn du das liest und aussprechen willst beim Lesen, wirst du immer über dieses LJ stolpern. Und an dem Wort, Jevar, habe ich gelernt, Churyumov Gerasimenko zu sagen.
Ja, ach, mein Trick ist, ich habe halt gemerkt, dass das Ding Churyumov Gerasimenko heißt. Aber also dieser Komet, der ist jetzt, der kommt ja der Sonne immer näher. Der fliegt ja um die Sonne rum und nähert sich da immer weiter an und macht das, was Kometen machen, wenn sie der Sonne nahe kommen, nämlich aktiv werden. Also der wird wärmer, das ganze Eis sublimiert, wird zu Gas, es entwickelt sich langsam diese Staubhülle um den Kometen rundherum. Es wird sich der Kometenschweif entwickeln. Das ist ja auch genau das, was man untersuchen will. Deswegen ist die Sonde ja auch da und so lange da und fliegt mit dem mit. Das Ding ist, dass halt der jetzt langsam wirklich aktiv wird. Und die Sonde war ja wirklich, die war ja auf nur ein paar Kilometer dran zwischenzeitlich, war dann wieder ein bisschen zurückgerückt auf 14 Kilometer. Und mittlerweile ist so viel Staub da, dass die hat quasi, die Instrumente haben nicht mehr wirklich funktioniert. Die hat nicht mehr, die braucht ja, damit die wirklich navigieren kann, braucht ja so einen Star Tracker, heißt es. Das heißt, so eine kleine Kamera im Wesentlichen, die halt die Sterne anguckt und den Kometen rundherum, dann automatisch per Bilderkennung halt erkennt, welche Sterne das sind, also die schaut sich also ihr Muster an und erkennt die Muster und kann dann dadurch halt, weiß die Sonde, wo sie ist und kann dann entsprechend navigieren.
Wie genau kann die das dann tun? Auf den Meter genau oder
Zentimeter? Das kann ich dir nicht sagen, da musst du irgendwelche Raumfahrttechniker fragen, aber das wird schon so genau, wird schon recht genau sein, weil die Manöver, die man da macht, die müssen schon recht genau sein. Also ich kann dir keine Zahlen sagen, aber ist jetzt durchaus, also Meter würde mich jetzt nicht wundern, wenn das die Genauigkeit ist. Das Ding ist also, dass das Problem war, dass halt die Abweichungen dann, die Navigation nicht mehr so funktioniert hat, die Abweichungen, also die Antenne, damit mit Rosetta mit der Erde reden kann, muss die Antenne ja auch exakt ausgerichtet werden auf die Erde. Ja. Sonst sendet die der Zeugs irgendwo hin und dann kann sie nicht mehr kommunizieren. Und da war eben hier am Samstag war das genau, Samstag früh, war die Antenne schon, die Abweichung schon fast ein Grad. Und hier schon das Zitat Vorname ist Sylvain Loriot, der Leiter vom Kontrollteam, vom Flugkontrollteam, wird hier zitiert mit der schönen Aussage, das war sehr schlimm.
Ach was.
Ja, also die hätten fast den Kontakt verloren zu Rosetta, weil eben die Ausrichtung nicht mehr war. Jetzt sind die halt dann, der Staub ging dann ein bisschen weg. Also es geht halt immer, es ist nicht so, dass das so eine konstante Hülle ist, sondern es kommt irgendwas immer so in Wellen. Also es ist ein bisschen besser geworden. Hat sich dann aber doch irgendwie ein bisschen zuerst einmal wieder falsch orientiert, dann wieder korrigiert. Und jetzt mittlerweile sind sie ein bisschen zurückgeflogen, sind jetzt 400 Kilometer weit weg. Also doch schon ein ordentliches Eck zurückgerückt und wollen jetzt erstmal wieder die Instrumente, die alle deaktiviert worden sind, werden sie wieder aktiviert, gecheckt und so weiter. Und dann will man wieder auf 140 Kilometer rankommen, muss jetzt aber alles halt neu planen. Also das ist jetzt halt wirklich die Phase der Mission, wo es halt dann wirklich interessant wird, weil jetzt eben der Komet nicht mehr nur dieser nackte Felsbrocken ist, ich meine, der er eh nie war, also das war ja immer schon so ein poröses Eisgesteingemisch, aber jetzt tut der halt auch wirklich was. Jetzt passieren da wirklich Dinge und die passieren auf eine Art und Weise, die halt die Mission jetzt langsam wirklich auch noch viel anspruchsvoller machen, als sie halt vorher schon war. Also jetzt muss man wirklich auch, jetzt wehrt sich der Komet quasi gegen die Anwesenheit der Raumsonde. Jetzt müssen die auch halt wirklich, können nicht einfach nur so rein irgendwelche Bahnen planen und sagen, wir fliegen jetzt dahin, gucken uns das an, sondern müssen wirklich ständig schauen, was macht der Komet, wo kommt der Staub, wie ist der, wie aktiv ist das, wo kommt Gas raus und so weiter. Also jetzt wird es wirklich anspruchsvoll, die ganze Sache.
Was mir aufgefallen ist, oder was mir aufgefallen ist, die Meldung, die mir die Woche untergekommen ist, ist, dass der LHC wieder angefahren wurde, weil es irgendwie einen Kurzschluss gab und es ein bisschen ausgesetzt war und so. Das ist ja jetzt mittlerweile, das fand ich auch ganz spaßig eigentlich, als mittlerweile ist es irgendwie keine besondere Meldung mehr, ne? So, ja, wir haben halt da so einen riesigen Beschleuniger und damit arbeiten wir halt. Als das Ding zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, gab es ja diese ganzen komischen Apokalypse-Spinner, die gesagt haben, die Welt wird von einem schwarzen Loch verschluckt werden, das am LHC erzeugt wird. Passiert heutzutage gar nicht mehr, oder? Dass sich da einer aufregt. Also, ja, dass die Leute so irgendwie völlig durchdrehen und irgendwelche Menschen Bücher darüber schreiben, die sie heute verkaufen wollen, obwohl ja morgen die Welt untergeht.
Also wenn du dich in den entsprechenden schlimmen Ecken im Internet rumtreibst, dann findest du die Typen halt immer noch, also dieser Otto Rösler da, der zählt immer noch seinen gleichen Quatsch, ja, dass halt irgendwo diese neue Theorie, die er da irgendwie aufgestellt hat, immer noch beweist, dass die Welt untergehen wird, wenn der LHC lange genug läuft und so weiter. Also die Spinner gibt's immer alle noch natürlich, aber die haben halt, die werden halt nicht mehr, dadurch, dass halt das allgemeine Medieninteresse nachgelassen hat, werden die halt auch nicht mehr mitgespült mit diesem ganzen Medienscheiß.
Was ist denn die Spinnerei du jour? Gibt's da irgendwas? Also du kriegst ja auch, du erzählst ja manchmal, dass du auch so Mails bekommst von Leuten, die sich gerade vor Angst in die Hose machen, weil wieder irgendwas ist. Gibt es da irgendwas, was gerade so ansteht?
Also jetzt nicht astronomisch, also wissenschaftlich gesehen. Also ich habe jetzt vor einiger Zeit wieder irgendwie diese ganzen Russland-Verschwörungstheoretiker, da kriege ich auch immer ab und zu Post ab. Anscheinend ist wieder irgendwas am 15. April, ist angeblich, ich habe es jetzt nicht genau nachrecherchiert, angeblich, ich glaube nicht, dass es stimmt, läuft dann irgendein Friedensvertrag mit Russland aus und dann wird Russland den Westen angreifen am 15. April. Aha. Und der Dritte Weltkrieg geht los. Das findest du halt diesen ganzen Drusaforen und diesen ganzen diese ganze Russland-Ecke, die mir alles zu absurd ist, da möchte ich nicht gerade rein. Das ist was gerade aktiv ist, wo viel rumgetan wird.
Ansonsten, aber das ist dann die antirussische Ecke.
Ich weiß gar nicht.
Weil es gibt ja auch noch so eine pro-russische Ecke. Also im Moment versucht ja, also das ist ja, also Russland macht ja massiv Propaganda Richtung Westen und versucht hier irgendwie so einen Keil reinzutreiben. Und es gibt ja gerade so eine, zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass es so eine sich entwickelnde pro-russische Szene gibt, die vollkommen unkritisch alles, was Russland macht und alles, was Putin sagt und alles, was von da kommt, als grundsätzlich, wie nennt man das denn, moralisch weniger fragwürdig betrachtet als das, was der sogenannte Westen macht. Das wäre dann ja nochmal eine neue Ecke. Also das wäre dann eine antirussische Ecke, die ja aus so einer militärischen Überzeugungen herkommt oder sowas.
Ja, also ich habe das nie so genau verfolgt, aber so richtig, also so diese ganzen klassischen irgendwie Asteroidengefahr und sowas. Also da ist momentan eigentlich gerade nichts. So, vor der Sonnenfinsternis gab es noch ein bisschen was. Also es gibt diese Geschichte von der Apokalypse mit den vier Blutmonden und der Sonnenfinsternis, die jetzt irgendwie, das ist eine Geschichte, die ist auch schon länger im Umlauf. Das kommt wieder so aus dieser amerikanischen Ecke. Diese, wo die ganzen religiösen Rapture-Spinner irgendwie die Bibel interpretieren. Und dieses Jahr gab es ja, also es gab jetzt gestern, so wann war der Vollmond? Der Vollmond muss logischerweise am Samstag gewesen sein, wenn der Ostersonntag, der Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling ist. Also ich glaube am Samstag war Vollmond und da war ja auch eine Mondfinsternis. Also bei uns nicht sichtbar, weil da ist gerade nicht der Mond nicht zu sehen war. Aber in USA und glaube auch größten Asien oder sowas war die zu sehen. Eine totale Mondfinsternis und da gab es noch, es kommen glaube ich noch drei, also insgesamt gibt es ja vier Mondfinsternisse und dann noch die Sonnenfinsternis und das hat auch wieder irgendwer in der Bibel ruminterpretiert, dass das jetzt irgendwie das Zeichen ist, dass jetzt hier das jüngste Gericht kommt und so weiter. Das ist auch, ich weiß nicht genau, wann das Datum dann ist, irgendwann im Frühjahr glaube ich. Also das geht noch ein bisschen rum, die Geschichte.
Wie man so sehr davon überzeugt sein kann, dass diese Bibel irgendetwas ist, was nicht von irgendwelchen beliebigen Menschen aufgeschrieben wurde. Das ist wirklich Wahnsinn.
Tja.
Ich bin da immer wieder fasziniert.
Ich meine, man muss es nur lesen. Ich meine, das ist, ich weiß nicht, die meisten Leute haben die. Das ist
völlig absurd.
Es ist ein vollkommenes, ich meine, es sind interessante Geschichten drin, aber es ist so ein Mischmasch aus Geschichten, aus irgendwelchen vollkommen irrelevanten Genealogien, Regeln, ellenlange Regeln, Auflistungen, alles. Dann wieder irgendwie eine historische Abhandlung, wieder ein religiöses Traktat. Also, es ist so ein reines Mischmasch von irgendwas. Also, das ist so eindeutig, quasi, halt ein Konglomerat von verschiedensten Texten aus verschiedensten Zeiten von verschiedenen Autoren, dass man das jetzt irgendwie als das geheiligte Wort Gottes irgendwie interpretiert. Also
kann man ja noch machen. Man kann sich immer noch einbilden, dass alle, die das Ding zusammen frisiert haben, irgendwie vom Heiligen Geist inspiriert waren. Das kann ich ja noch nachvollziehen, dass religiöse Menschen so denken. Aber dass das absolute Wort Gottes sei und dass daraus dann auch irgendwelche Vorhersagen für die Zukunft abgeleitet werden können, die ja also letztendlich dann überprüfbar sind, also dass daraus im Grunde, dass die Bibel eigentlich eine Theorie ist, weil das ist ja, was diese Leute machen, die betrachten die Bibel als Theorie und leiten daraus überprüfbare Hypothesen ab, an denen sie ständig scheitern und machen das aber immer weiter.
Ja, das Ding ist,
das finde ich so faszinierend, also dieser religiöse Wahn, das völlig faszinierend.
Ja, aber die machen das Gleiche, was auch die ganzen Nostradamus-Typen machen und so weiter. Das wird halt immer alles im Nachhinein interpretiert.
Das heißt, klar, das ist klar. Aber dazu muss man ja erstmal annehmen, dass Nostradamus oder die Bibel überhaupt in der Lage ist, Vorhersagen treffen zu können. Und das ist ja das Wahnsinnige.
Ja, aber das Ding ist halt, wenn du quasi halt dann diese Seiten irgendwie 500 eingetretene Prophezeiungen aus der Bibel und so weiter, wo dir halt erzählt wird, dass halt irgendwie alles schon eingetreten ist und dass alles vorhergesagt worden ist, sämtliche Kriege, sämtliche Herrscher, Tode und weiß Gott was alles ist da irgendwie eingetreten. Und das ist halt da und genauso wird es bei Nostradamus eben auch gemacht. Es wird im Nachhinein halt immer gesagt, das hat alles gestimmt und deswegen muss das, was jetzt kommt, auch stimmen. Und wenn du das quasi so als unbedarfter Außenstehender so präsentiert bekommst, dann kann ich mir vorstellen, dass das, wenn du jetzt irgendwie nicht gewohnt bist, so Dinge nachzurecherchieren oder sowas, dass dich das vielleicht doch beeindruckt. Ja. Und es gibt dann auch immer wieder Leute, die dann auch anfangen, dann da wissenschaftliche Erkenntnisse, also nicht jetzt irgendwie zu vorhersagen, aller irgendwie hier die Welt wird untergehen oder der Krieg wird ausbrechen, sondern die wirklich sagen, ja, hier in der Bibel wurde die Existenz von dunkler Materie vorhergesagt und der Urknall und so weiter, weil halt irgendwie in der Genesis steht, am Anfang war alles dunkel und das ist ein eindeutiger Hinweis auf dunkle Energie und so weiter. Ja. Und das sind auch teilweise wirklich, das sind jetzt teilweise wirklich nicht mich Spinner, sondern irgendwie so diese religiöse Untergruppe von seltsamen Wissenschaften, also wirklich also ausgebildete Wissenschaftler, die auch irgendwie teilweise noch nebenbei Theologie oder sowas studiert haben. Also da gibt es so einige, die dann halt irgendwie anfangen, da die Bibel als Grundlage für irgendwelche wissenschaftliche Theorien ranzuziehen, was natürlich der gleiche Unsinn wie ein wissenschaftlich ist, wie mit der Weltuntergangsvorhersage ist. Dass halt eben im Nachhinein irgendwelche Erkenntnisse, die echte Wissenschaft gefunden hat, irgendwie mit irgendwelchen Wörtern aus der Bibel zusammengebracht werden, wollen. Einfach irgendwas steht. Also da steht halt irgendwie, am Anfang war alles dunkel und dann kam irgendwie, ich habe da irgendwie letztens hat mir einen Typen eine E-Mail geschickt, der hat da wirklich alles von Stringtheorie und Realitätstheorie, ohne zu verstehen, was diese ganzen Theorien wirklich beinhalten, irgendwelche Wörter rausgekramt aus der Bibel, die halt irgendwie auch in Texten über Stringtheorie vorkommen und das irgendwie als Beweis gesehen, dass die Bibel die komplette Stringtheorie beinhaltet. Super. Und so weiter. Also, ja, aber um jetzt wieder ein bisschen zurück zur Wissenschaft zu kommen. Du hast gefragt, wie das damals war, also von diesem Medium-Hype gesprochen, damals beim ersten Einschalten des LHC.
Ja, mich hat nur interessiert, was heute möglicherweise der Hype ist, den ich nicht mitgekriegt habe.
Aber es gibt einen wunderbaren Film, den kann ich allen empfehlen, der heißt Particle Fever. Das ist eine Dokumentation, die ist 2013 rausgekommen. Ich weiß gar nicht, die kann man auf jeden Fall kaufen. Ich habe ihn mal aufgenommen, weil er vor ein paar Monaten in der BBC lief. Aber lässt sich sicherlich
Womit über die Hast du den aufgenommen? Ich misste gerade meine Wohnung aus und habe allen Ernstes einen VHS-Rekorder gefunden und dachte, was mache ich denn damit?
Nee, ich habe so einen Online-Videorekorder.
Ah, okay,
also,
ja, habe ich auch.
Ja. Und habe das da eben aufgenommen. Der ist echt extrem gut. Also, der hat quasi so ein Filmteam. Also der Produzent und Regisseur ist ein Mark Levinson. Das ist ein Physiker, ein theoretischer Physiker, aber eben auch ein professioneller Filmemacher. Der hat da wirklich über Jahre hinweg, ist über 7 Jahre, werden abgedeckt von dem Film, also 7 Jahre vorher bis 2013 geht das. Und hat damit eben die ganze Entstehung, des Bau des LHCs begleitet, auch die Wissenschaftler begleitet, deren Arbeit begleitet, bis hin, ich glaube, es geht bis zur Entdeckung des Higgs-Teilchens. Geht die Geschichte, und das ist halt wirklich extrem gut gemacht. Also extrem schöne Bilder, tolle Bilder, auch Interviews, die Leute, die da interviewt werden. Und du siehst halt auch wirklich, wie sich dann wirklich alle vorbereiten auf diesen großen Tag, wo dann halt das erste Mal irgendwie das eingeschaltet wird, wie sie dann diskutieren. Also ist quasi eingeschaltet worden, dann gab es irgendwie keine Kollisionen. Das war ja nur quasi der erste, weil da hat man nur den Strahl einfach mal rumgeschickt, um zu schauen, was passiert ist. Und das war aus Sicht der Wissenschaftler, ist das halt kein wirklich dramatisches Ereignis. Da fliegen halt einfach nur Teilchen im Kreis. Wirklich interessant wird es dann, wenn sie kollidieren, wenn du echte Ergebnisse kriegst. Und wie das dann passiert ist, da war dann halt überhaupt fast kein Medieninteresse mehr da. Dann gab es diesen ersten großen Ausfall. Und dann hast du immer so schöne Diskussionen, die sie damit gefilmt haben, wo sie dann diskutiert haben, wie sie es beim zweiten Neustart quasi, 2009 war das dann, wie sie es da machen, ob sie dann irgendwie das wirklich alles live vor den Kameras machen sollen und ob sie vielleicht zuerst schon mal irgendwie einschalten sollen und schauen, ob alles funktioniert und dann quasi für die Kamera nochmal so ein extra Event machen, also wo sie dann wirklich die ganze PR-Sache... Die
Mondlandung fälschen. So.
Das nicht, aber das ist halt, aber das ist wirklich, der Film, der ist extrem gut, extrem interessant, wirklich auch wissenschaftlich interessant, gesellschaftlich interessant und auch halt wirklich extrem schön gemacht. Particle Fever heißt. Kann ich nur extrem empfehlen.
Kommen wir zu etwas völlig anderem. Eine Meldung aus der Welt der Physik, der Psychologie, der Physik, super, ist ein Gehirn geeicht. Der Psychologie habe ich gefunden und die fand ich wirklich sehr, sehr heftig. Da muss ich auch nochmal die komplette Arbeit lesen, weil ich das so spannend finde. Du kannst... Ja, warum fange ich an? Denkst du, dass es möglich ist, dass ich dich davon überzeuge, dass du ein Verbrecher bist, obwohl du kein Verbrecher bist?
Ja, kann
das funktioniert und zwar in einem erschreckend hohen Maße. Kanadische Wissenschaftler haben eine Studie gemacht, da haben sie Probanden genommen, haben die erstmal interviewt und haben einfach so ein paar biografische Daten und ein paar Ereignisse aus deren Vergangenheit, also verifizierte Ereignisse aus deren Vergangenheit rausgefragt, die tatsächlich stattgefunden haben. Danach haben die sich, ich glaube, 3 Stunden jeweils mit denen unterhalten und praktisch in so eine Verhörsituation begeben und haben zu den echten verifizierten Daten, die Studenten geliefert haben, ohne dass sie es wussten, also die haben diese Daten in das Gespräch eingestreut, ohne dass die Probanden das wirklich gemerkt haben, also ohne dass sie gesagt haben, so, du erinnerst dich ja, oder hast du mir eben erzählt oder so, und haben dem beigemengt Fragmente, also Erinnerungsfragmente über ein Verbrechen, dass diese Probanden aber nie begangen haben. Und das hat ungefähr 3 Stunden gedauert. Und die Erfolgsquote, ja, dass hinterher die Probanden gesagt haben, ja stimmt, ich habe da ein Verbrechen begangen, ich habe da jemanden verprügelt oder ich habe was geklaut oder sowas, lag bei 70%. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Zahl, oder? 70%. Ja. Es ist bei 70% der Probanden möglich gewesen, denen eine falsche Erinnerung an ein Verbrechen in den Kopf zu setzen. Ja, also stell dir vor, du hast einen einfach nur einen Vernehmer, ja? Polizei, Staatsanwalt, irgendwas, der ohne das zu wissen ein hochmanipulatives, was hochmanipulatives hat, der das einfach kann, versehentlich. Der ist in der Lage, dich zu einer Aussage zu bewegen, oder zu einem Geständnis zu bewegen über ein Verbrechen, das du nie begangen hast.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch absichtlich passiert. Aber ja, klar, du kennst das Buch Der Drache in der Garage von Carl Sagan. Ja. Und da geht es ja um das gleiche Thema halt unter einem anderen Blickwinkel. Da geht es um auch falsche Erinnerungen, diese ganzen Hypnose-Geschichten, wo Hypnose, die Menschen von UFOs erzählen, dass sie entführt worden sind. Oder auch diese Geschichten irgendwie dieses Missbrauch in Satan-Sekten, was auch irgendwie immer ganz groß war. Also da ist ja das Gleiche, dass da auch irgendwie dir absichtlich oder unabsichtlich durch die vorgefertigte Meinung des Hypnotiseurs, die auch eine Erinnerung eingepflanzt wird, die du nicht gehabt hast. Also, dass das Konzept funktioniert, das überrascht mich nicht. Aber
erstens bei Verbrechen, das finde ich schon mal ein starkes Stück. Also, weil ich weiß doch, ob ich ein Verbrechen begangen habe oder ob nicht. Zumindest bilde ich mir ein, das zu wissen. Anscheinend weiß ich es ja nicht. Also, das ist das eine, dass es bei Verbrechen funktioniert und dass es in diesem hohen Maße funktioniert, weil 70%. Ja, also, wenn man jetzt sagen würde, okay, so 30, ich glaube, sie haben erwartet, dass es bei 30% klappt. Ja, das war so, wo sie gesagt haben, okay, wir gucken mal, 30%, gehen wir davon aus, das ist sinnvoll. Es sind 70 geworden.
Ja, wir stellen uns unsere Erinnerung halt irgendwie immer so vor, keine Ahnung, wie so ein Archiv, wie irgendwie, wo halt die Realität draufgeschrieben wird und abgerufen wird. Aber die ist halt ein Modell, das halt unser Hirn sich zusammenbastelt und das kann man halt manipulieren. Und dann haben wir halt eine Erinnerung, Erinnerung an etwas, was nicht passiert ist. Genau.
Der Mechanismus funktioniert so, dass Erinnerung nicht vorhanden ist, sondern im Moment des sich Erinnerns konstruiert wird, jeweils neu. Darum erinnerst du dich auch an ein und dieselbe Begebenheit niemals auf dieselbe Weise, wenn du dich daran erinnerst. Ein bisschen anders. Mhm. Das ist gefährlich. Das ist einmal hast du dieses Problem, das ist aber auch lange schon bekannt, du hast dieses Problem vor Gericht bei Zeugen. Ja, du kannst einen Autounfall, also da gibt's auch Arbeiten drüber, wo sie Autounfälle inszeniert haben. Zwischen einem roten und einem weißen Auto, meinetwegen, haben hinterher 30 Zeugen befragt und die Autos hatten alle nur denkbaren Farben. Ja, es ist halt ja ein falsches Wort, ein falscher Geruch und schon konstruierst du eine andere Erinnerung als ja vorher.
Ich glaube, es gab mal eine Arbeit. Ich habe die jetzt nicht im Kopf. Vielleicht kann die irgendjemand rausfinden oder vielleicht finde ich sie noch raus. Da ging es auch. Die haben die, glaube ich, Leute befragt kurz nach dem World Trade Center Anschlägen und haben halt die befragt über ihre Eindrücke, über wie sie sich fühlen, was sie davon denken und so weiter. Haben das genau aufgezeichnet alles und haben dann die Leute irgendwie ein Jahr oder ein paar Jahre später oder Monate später nochmal befragt und haben dann teilweise komplett andere Aussagen bekommen über die Ereignisse, wie sie halt damals über die Ereignisse gedacht haben und haben dann auch quasi die Leute gefragt, was habt ihr damals, zwei Tage danach, drüber gedacht und haben dann, selbst als sie denen ihre eigenen, den Probanden, deren eigenen Aussagen damals nochmal gezeigt haben, haben die gesagt, nee, das stimmt nicht, das habe ich nicht gesagt, das habe ich damals nicht, ich weiß heute, wie ich damals gedacht habe und wenn das, was du mir da sagst, was ich angeblich gesagt habe, das stimmt nicht. Also unsere Erinnerungen sind das sind nichts, worauf man sich wirklich verlassen kann. Also das ist, die sind so vage, so flüchtig, so ständig in Veränderung begriffen. Also es sind jetzt, genauso mit unseren Sinneseindrücken, wir glauben halt immer gerne, wir könnten uns auf unsere Sinne verlassen, aber die sind halt ziemlich das Schlechteste.
Apropos, fällt mir gerade ein, ich hatte doch letzte oder vorletzte Sendung hatte ich doch gesagt, dass ich bei der Sonnenfinsternis das Gefühl gehabt hätte, es wäre wärmer geworden, als die vorbei war. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, das sensorisch zu erfassen, diese Temperaturunterschiede, die da tatsächlich stattgefunden haben. Und sie haben tatsächlich stattgefunden. Wir haben ein paar, also zwei Hörer haben mir hinterher statistische Daten über so meteorologische Daten geschickt, wo tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt war, es tatsächlich Temperaturveränderungen gegeben hat. Also, aber ob ich die jetzt gespürt habe oder nicht, ob ich mir eingebildet habe, weiß ich auch nicht. Das Interessante an dieser Erinnerungsstudie oder an dieser Verbrechensinduktionsstudie ist außerdem, dass du, ich muss dir nicht die komplette Erinnerung in den Kopf pflanzen. Ich muss dir nur ein Bruchstück dieser falschen Erinnerung in den Kopf pflanzen, das du für wahr hältst. Und ab dem Moment, wo du es für wahr hältst, spinnt deine Fantasie das Ding zu Ende und macht es praktisch ganzheitlich.
Ich habe vor ein paar Tagen den Naked Scientist Podcast gehört, wie du kennst, das ist auch so eine BBC-Produktion und die hatten ein Thema, da ging es um Forensik und die haben halt die ganze Wissenschaft, die halt hinter forensischen Ermittlungen steht, erzählt und da ging es eben auch um Erinnerungen und Zeugenaussagen und da haben sie halt, das sind meistens ziemlich so Kinder und Jugendliche im Publikum, also das ist eine Sendung, die vor Publikum gemacht wird und die haben mit denen so ein tolles Experiment gemacht, die haben halt so eine Liste mit, keine Ahnung, wie 20, 30 Wörtern gehabt, das war halt irgendwie so Tür und Vorhang, Glas, Fensterbrett und so weiter, also Begriffe aufgezählt und danach sollten die halt irgendwie sagen, welches Wort war in der Liste drin und welches Wort war nicht drin. Und habe gesagt, ja, also Tür, haben alle gesagt, ja, klar, war drin. Banane, nein, war nicht drin. Fenster, haben alle gesagt, also irgendwie zwei Drittel gesagt, ja, war drin, war aber nicht drin, sondern einfach nur jede Menge Begriffe wie eben Glas, Vorhang, Fensterbrett, die halt dich zu bringen, das mit Fenster zu assoziieren, aber trotzdem, das Wort Fenster an sich war nicht in der Liste drin und trotzdem waren halt irgendwie, glaube ich, 70% fest davon überzeugt, dass die dieses Wort Fenster in dieser Liste gehört hätten.
Das heißt, du speicherst nicht einzelne Worte ab, sondern du speicherst Kategorien von Begriffen ab und poolst die dann, ja. Das ist interessant.
Auch interessant ist, mir fällt keine bessere Überleitung ein, das, was deutsche Wissenschaftler herausgefunden haben, nämlich neues Eis, eine neue Art von Eis.
Vanille-Kugelfisch.
genau, Vanille-Kugelfisch, richtig. Nein, da ging es um Kristallstrukturen. Ja. Normalerweise ist ja Eis ist festes Wasser. Ja. Fest ist, kann jetzt aber vieles sein. Ja. Also gerade da gibt es, wenn's um Kristallstrukturen geht, gibt es viele verschiedene Arten, wie die sich anordnen können. Und normalerweise ist Eis eben hexagonales Kristallsystem, ja, also diese typischen sechseckigen Kristalle, die man da kennt. Die haben jetzt aber was gemacht, aus Ulm kamen die. Die haben Wasser zwischen zwei Graphenschichten gebracht. Ja, also wir haben zwei Graphenschichten und dazwischen Wasser getan. Und das ist, da haben die wahnsinnig wenig Platz gehabt zwischen denen und haben gezeigt, dass sie dadurch erstens mal schon bei Raumtemperatur Eis erzeugen können. Weil das ist auch wieder so ein Ding. Also als Eis, bei Eis denken wir automatisch dran, dass es irgendwie kalt sein muss. Aber es reicht ja im Prinzip auch hoher Druck, um irgendwie Dinge kristallisieren zu lassen oder festzukriegen. Darum kriegst du ja auch bei vielen Exoplaneten zum Beispiel, gibt es ja dieses Phänomen des heißen Eises. Also du hast irgendwie, auch in der Atmosphäre von Gasriesen wie Jupiter, Saturn, hast du halt irgendwie Wasser, das halt irgendwie 1000 Grad heiß ist oder sowas, aber trotzdem fest ist, trotzdem kristallin ist, einfach weil der Druck so enorm hoch ist. Und da war eben auch bei Raumtemperatur, hat eben der Druck der Graphenschichten schon dazu geführt, dass das Wasser eine Kristallstruktur bekommen hat. Und sie haben halt auch wirklich so, genauso wie das Graphen einzelne eine einzelne lagige Atomschicht ist, haben sie eben auch hier einzelne Atomlagen Eis gefunden. Und die waren eben nicht gegeneinander verschoben, wie man sich so denken würde, dass die quasi so wie so Bienenwaben so versetzt angeordnet sind, sondern eben deckungsgleich. Und das ist erstaunlich, weil da auch die Sauerstoffmoleküle im H2O direkt übereinander liegen, was sie eigentlich nicht tun sollten, weil die gleiche negative Ladung haben und sich abstoßen sollten. Und
Graphen halt, ne?
Genau, und dann haben die jetzt quasi, die haben halt quasi das Eis festgestellt, dass es halt irgendwie quadratisch ist, ja. Also du hast eben eine quadratische Kristalle, also viereckige, und viel dichteres Eis und als vorher. Also man weiß, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was sie mit dem Zeug anfangen können, aber es ist ziemlich interessant, dass da wirklich mit Graphen, da weiß ich, tust du Wasser dazwischen und dann kriegst du auf einmal eine komplett neue Form von Eis. Ja, also das ist wirklich ein Material, das, ich habe keine Ahnung, da wird noch viel rauskommen aus diesem Material.
Ja klar, ich habe ja schon gesagt, eigentlich müsste man eine spezielle Sendung machen, irgendwie, was weiß ich, vierteljährlich erscheint, tolle neue Sachen mit Graphen.
Genau.
Also, das ist halt ständig, kommt irgendwie was Neues, Cooles dabei rum. Materialforschung habe ich auch was Feines gefunden. Es gibt was Neues. Und zwar Cyberholz.
Cyberholz? Ja, kann ich das irgendwie in USB anstecken oder sowas?
Nee. Cyberholz ist, das ist ein Material, aus dem Schweizer Wissenschaftler einen Temperatursensor gebaut haben. Beziehungsweise haben sie dieses Material erfunden und es als Temperatursensor benutzt. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Kohlenstoff-Nanoröhrchen in Zellen von Tabakpflanzen wachsen lassen.
Okay.
Die haben dann ein Netzwerk in den Zellen und um die Zellen herum gebildet. Das Ganze haben die Forscher ausgetrocknet, also eingetrocknet und haben daraus so ein Material gewonnen, das aussieht wie Holz. Und ja, darum haben sie es Cyberholz genannt. Und was das kann, ist winzigste Temperaturunterschiede wahrnehmen, weil da nämlich irgendwie Pektin drin ist. Ich kann nur wiedergeben, was ich gelesen habe. Ich verstehe es selber nicht, weil da Pektin drin ist. Pektin vernetzt sich zu einem Gel und abhängig von der Temperatur der Umgebung oder ne, abhängig von der Temperatur ist das Gel mal dickflüssiger, mal dünnflüssiger und dadurch leitfähiger oder weniger leitfähig. Und was sie damit machen können, ist, wie war das jetzt? Wo ist es denn? Die Wärme einer Hand aus mehreren Dutzend Zentimetern Distanz zu erkennen. Das heißt, du kannst einen Temperaturssensor irgendwo hinstellen, diese 37.
Das können andere bisherige Sensoren nicht.
Also ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Also Zitat: Unser Sensor reagiert mindestens 100 Mal stärker als die besten existierenden Sensoren.
Ah, dann konnten sie es offensichtlich nicht.
Sagen die, von der ETH Zürich kommt das Ding. Aber fand ich wieder geil. Cyberholz. Ich finde ja sowieso, Materialforschung ist so ein Feld, über das viel zu wenig berichtet wird, habe ich das Gefühl, weil da total geiles Zeug rauskommt. Alleine, was man so, alleine über Kleber, ich glaube, ich müsste mal eine Sendung über Kleber machen. Das ist auch völlig faszinierend, Kleber.
Mit Klaus Kleber.
Mit Klaus Kleber, genau.
Mit Kleber über Kleber. Genau,
Kleber über Kleber. Da könnte er sich ja mal eine Doku machen und das gut ans ZDF verkaufen. Nee, genau. ZDF muss immer mit Hitler sein, muss dann irgendwie Arte oder so.
Ja, cool. Das ist das Materialwissenschaftlerbuch von Mark Biodofnik, habe ich ja, glaube ich, schon mal empfohlen, oder?
Ich habe es nicht im Kopf, aber mit Sicherheit hast du
ja,
das, oder?
Ja, ich glaube, in der Büchersendung, da ging es halt, der ist halt einer von den britischen Materialwissenschaftlern, der Fernsehsendungen noch macht und hat er noch ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben über Materialwissenschaft, populärwissenschaftlich, verständlich und toll.
Wie hieß der?
Mark Miodofnik. Aber ich habe es, wie gesagt, ich habe es, wir haben in der
Buchversammlung drüber natürlich gesprochen. Ja, Stuff Matters ist das.
Genau, genau.
Ach, ja, sicher, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Liegt hier immer noch, muss ich immer noch reinlesen.
Ja, es ist wirklich ein gutes Buch. Apropos Stuff, Zeugs. Auf Merkur gibt's Zeugs.
Ach was,
ja.
Wer hat das denn da abgelegt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Ding ist, also Merkur ist der sonnennächste Planet, hat keine Atmosphäre, schaut auf den ersten Blick dem Mond ziemlich ähnlich, ist aber viel dunkler als der Mond. Ja, also Merkur ist, hat eine sehr überraschend dunkle Oberfläche, also eine Oberfläche, die wenig Licht reflektiert. Und man wusste nicht wirklich, warum das so ist. Also bis jetzt hat man gedacht, okay, dass das vielleicht irgendwie Mikrometeoriten und der Sonnenwind, weil der ganz nah dran ist, dass das eben irgendwie dazu, dass es eine Erosion führt von der Oberfläche, die halt dann die Lichtreflexionseigenschaften verändert. Mhm. Das hat man aber beim Merkur nicht so finden können, weil es dann auch durch das Bombardement von Mikrometeoriten, dann sollte es da auch Eisen-Nanopartikel geben, die da rumliegen, die man auf Merkur aber nicht gefunden hat. Mhm. Jetzt aber hat haben die eine neue Hypothese, und zwar, dass dort Kohlenstoff rumliegt. Ja, also dass dort
Inwiefern rumliegt?
Naja, warum liegt? So, Kohlenstoff. Okay. Also halt irgendwie Kohlenstoffverbindungen. Weil nämlich Kometen am Merkur oft vorbeikommen. Ja? Also die Kometen fliegen alle oft nahe an die Sonne heran, und wie wir schon ganz am Anfang gehört haben, Kometen schmeißen ihren Dreck überall hin. Ja, also die machen halt irgendwie, wenn die ihre Koma ausbilden, ihren Schweif ausbilden, dann ziehen die so eine Staubspur hinter sich her. Und da ist eben auch viel Kohlenstoff mit dabei, viele Kohlenstoffverbindungen. Und der Planet Merkur dürfte halt so im Laufe der Milliarden Jahren ständig quasi so eingestaubt worden sein von Kometen. Und genug, wie die jetzt in diesen Modellen ausgerechnet haben, amerikanische Wissenschaftler, um den, was sie mit so einer nicht reflektierenden Schicht zu überziehen. Und die haben jetzt quasi in den Computermodellen gezeigt, dass es ausreichen würde, wenn 3-6% der Oberfläche ungefähr von Kohlenstoff bedeckt werden, um die Dunkelheit vom Merkur zu reproduzieren. Und das scheint auch jetzt die Ergebnisse von Messenger, also der Merkursonde, die gerade am Sterben ist, scheint das zu bestätigen. Ist aber noch nicht ganz klar. Also das ist, da gibt's immer noch ein bisschen Klärungsbedarf, und die machen jetzt hier Zuckerkanonen. Mhm. Ja, also die haben hier so Experimente, schießen da irgendwie mit Zucker, ist ja auch Kohlenstoffverbindung, und beschießen da quasi mit einer Spezialkanone, wie es hier heißt, der Ames Vertical Gun Range, anscheinend ist das irgendwie so eine Schießanlage für Wissenschaftler der NASA, und beschießen da mit diesen Spezialkanonen irgendwelche Steine oder Messinstrumente und schmeißen da auch Zucker rein, anscheinend als Geschoss, schießen das auf Basaltmaterial, das wird dann dabei verbrannt und so weiter, und da wird der Kohlenstoff freigesetzt und hat anscheinend den gleichen Effekt wie das, was die Kometen beim Merkur machen. Und das, was da passiert, stimmt anscheinend recht gut mit dem überein, was man auch wirklich beobachtet. Also Merkur wird von Kometen beschmutzt und ist deswegen dunkel.
Können wir damit irgendwas unmittelbar anfangen? Also dass da Kohlenstoff liegt? Wir wissen das erstmal nur, ne? Das ist jetzt erstmal Grundlagenforschung. Oder hinfliegen, ernten oder so, war jetzt gerade so eine,
ja, nein,
so
eine
pillepalle Idee von mir.
Ja, also da gibt's bessere Quellen. Also ich meine, wenn dann besser wird, dann kann man das direkt von den Kometen. Also die Kometen und Asteroiden sind die wesentlich besseren Rohstoffquellen als Merkur selbst, weil vor allem zum Merkur zu fliegen ist auch kompliziert. Der ist nah an der Sonne dran, da brauchst du wieder ganz komplizierte Bahnen mit viel, viel Treibstoff und Beschleunigung. Also zum Merkur zu fliegen ist jetzt wesentlich schwieriger. Also wenn man das Material sich holen wollen würde, was man durchaus tun kann, das gibt's, habe ich in meinem aktuellen Buch auch beschrieben, die ganze Asteroidenbergbaugeschichte. Mhm. Es gibt durchaus sinnvolle Anwendungen für dieses ganze Material. Aber dann soll man sich wirklich direkt von der Quelle holen, also von den Asteroiden und von den Kometen direkt, die auch wesentlich einfacher zu erreichen sind und einfacher auch zu handhaben sind als so ein sonnennaher Planet.
Naja, hätte ja sein können. Mhm. Weil ist ja auch gerne die Frage, was nutzt uns das denn eigentlich? Ne?
Ja, jetzt wissen wir es.
Ja, wo war denn das eigentlich? Hat doch gerade wieder jemand Grundlagenforschung in Frage gestellt. War das nicht wieder irgendein Politiker?
Ja, das kann gut sein. Ja, der Bund der Steuerzahler
Bund der Steuerzahler, genau. Diese völlig völlig
die fragwürdig. Peruanischen Pilgermuscheln,
ja, da habe ich vor allen Dingen geschrieben. Das, wenn man mal ein bisschen in den Bund der Steuerzahler reinguckt, also sich mal anguckt, was das überhaupt für ein Verein ist, weil die treten ja immer so auf und werden auch von den Medien halt immer so mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, ich glaube sogar völlig unkritisch als das Sprachrohr der Steuerzahler in Deutschland betrachtet, was sie ja überhaupt nicht sind. Das ist letztendlich
auch Steuern und mich hat keiner gefragt, ob ich von denen vertreten werden will.
Das ist vor allen Dingen, ist das so eine neoliberale Mittelstandsvereinigung irgendwie, denen es halt einfach nur darum geht, keine Steuern zu zahlen. Also weil die Reichen wollen ja immer gerne sich nicht mehr an dem Gemeinwesen beteiligen, auf dessen Schultern sie reich geworden sind. Und das ist halt letztendlich, kommt der Bund der Steuerzahler, ist halt eigentlich was man gar nicht zitieren sollte, weil das sind halt, ist halt eine Interessenvertretung von ein paar reichen Leuten, die keine Steuern zahlen wollen.
Ja, ich habe auch diesen Artikel da, diese Frühjahrsputz hieß das, glaube ich, was sie da veröffentlicht haben, wo sie halt irgendwie 15 Projekte vorgestellt haben. Das waren im Wesentlichen alles irgendwie, ging es halt ständig alles irgendwie Umweltschutz, Recycling, Klimaschutzprojekte, die anscheinend alle unnötig sind. Der Staat hat sich anscheinend nicht um solche Sachen zu kümmern, laut Bund der Steuerzahler. Das muss alles irgendwie die Wirtschaft machen.
Und das ist halt so, was da versagen auch die Medien wieder so kolossal, genau wie damals bei der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft, von der auch immer nur gesagt wurde, dass es sie gibt, und die wurde dann zitiert und niemand hat mal, eigentlich musste man regelmäßig bei solchen Sachen dazu sagen, wessen Interessen die eigentlich vertreten, weil der Bund der Steuerzahler vertritt nicht die Interessen der Steuerzahler, ganz einfach, weil die Interessen der Steuerzahler sind, ich zahle Steuern, damit die Straßen in Ordnung sind, die Polizei kommt, wenn ich so rufe und sowas, und ich zahle auch Steuern für Grundlagenforschung.
Ja.
Das ist, gehört jetzt nicht hierhin. Noch was aus dem Gehirn habe ich. Und zwar haben sich was amerikanische und österreichische Wissenschaftler angeguckt, wie Kleinkinder lernen. Und zwar wirklich Kleinkinder, also im ersten Lebensjahr. Das heißt, du kommst halt auf die Welt und wirst von allen Sinnesreizen im Prinzip überfordert. Es ist ja eigentlich viel zu viel, was du siehst, hörst, schmeckst, spürst, alles. Also im Grunde ist es eine totale seelische Überforderung. Das heißt, du musst filtrieren. Du musst halt Phänomene bewerten. Du musst halt sagen, okay, das ist interessant, da gucke ich hin. Das ist uninteressant, da gucke ich nicht hin. Und jetzt haben sie rausgefunden, wie die Kinder das machen. Und zwar interessieren sie sich verstärkt für unerwartete Reize. Und das haben sie rausgefunden, indem sie einen Ball gegen eine Wand geworfen haben. Und das war langweilig. Und dann haben sie, ich weiß leider nicht genau, wie sie es gemacht haben.
Eine Katze gegen die Wand geworfen.
Nee, aber genau. Böser Mann. Kann sein, dass sie das mit dem Film gemacht haben oder so. Das habe ich schnell nicht rausgefunden. Sie haben Kleinkindern gezeigt, wie ein Ball nicht von der Wand abprallt, sondern da durchfliegt. Und das cool. Schlag hatte ich deren Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das fand ich irgendwie ganz cool. So, hey, hepp, hepp.
Ja, ist schon, wenn ich das sehen würde, würde mich das auch durchaus interessieren, wenn ich das sehr beobachte.
Und schreiben dann dazu, ähnliche, aber erwartbare Vorgänge stießen auf Desinteresse. Finde ich ganz lustig. Also das heißt, wenn du die Aufmerksamkeit eines kleinen Kindes haben willst, mach was Unerwartetes.
Ja, aber ist auch ein guter Algorithmus. Ich meine, irgendwie die Dinge, die halt irgendwie, die Dinge, von denen ich weiß, dass die Dinge, die so passieren, wie ich sie erwarte, die bringen mir keine neue Erkenntnis. Und wenn ich was lernen will, dann muss ich verstärkt auf das achten, was nicht so ist, wie ich es erwarte. In der Hinsicht funktioniert die Wissenschaft genauso. Also auch die Algorithmen, die irgendwie jetzt beim LHC, beim Beschleuniger, die können ja auch nicht alle Ereignisse speichern, die da stattfinden, sondern irgendwie schmeißen 99,99 irgendwas Prozent weg, weil das einfach so viel sind. Ja. Und da sind halt auch die Algorithmen darauf ausgerichtet, nach Dingen zu schauen, die nicht so ablaufen, wie man es erwartet. Ja. Also insofern ist da quasi der Lernprozess von Kleinkindern und der Erkenntnisprozess der Wissenschaft durchaus vergleichbar. Also es macht schon Sinn, was die kleinen Kinder machen und die Wissenschaftler.
Hast du mitbekommen, dass der Golfstrom ein bisschen schwächer geworden ist?
Wie ist das? Ich weiß, dass das schon lange immer vermutet wird und erforscht wird und untersucht wird und dass es da auch Veränderungen gibt, aber von aktuellen Ergebnissen habe ich jetzt momentan gerade nichts gehört.
Sie haben, es ist tatsächlich der Golfstrom ein bisschen schwächer geworden. Ist jetzt nicht so hier Day After Tomorrow, New York friert zu, bla blub, sondern er ist einfach ein bisschen schwächer geworden. Sie führen es darauf zurück, dass die Eisschmelze das Ding ein bisschen unter Druck setzt, weil ja das Süßwasser, da schmilzt Süßwasser ab. Naja, es schmilzt vor allen Dingen Süßwasser. Das heißt, da wo das Salzwasser absinkt und den Golfstrom treibt, im Norden nämlich, also ne, warmes salziges Wasser kommt an, kühlt ab, sinkt in die Tiefe und holt neues warmes Wasser hinterher. Und dadurch, dass das Eis am Nordpol abschmilzt, wird das Wasser weniger dicht und sinkt weniger schnell.
Klar, ja, aber das
Süßwasser,
dann,
Süßwasser,
da fehlte der Motor, der das antreibt.
Genau, quasi. Und das schwächelt gerade ein wenig, aber es ist noch keine Grund, es ist kein Grund zur Panik, sagen sie. Aber immerhin haben sie gemerkt, dass es sich verlangsamt hat. Insbesondere seit 1970 hat es sich verlangsamt. Meldet das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Wo wurde das veröffentlicht, diese Arbeit?
Ich vermute mal, dass das war wieder der Rahmstorf, der ist ja sehr umtriebig, was Pressearbeit angeht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo es veröffentlicht wurde. Was haben wir denn hier? Ist eine Presseangelegenheit, eine Pressemeldung habe ich hier. Warte mal, wo wurde das veröffentlicht? Nee, ich habe es tatsächlich
ist nur, nicht wichtig,
nur auf der Seite des... Achso, das sollte eine Überleitung sein.
Ich wollte nur... Ach, genau, verdammt. Es geht nämlich um die Frage... ich habe jetzt hier schon eine interessante Sache... normalerweise der normale Prozess, wie wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht werden, ist ja, Wissenschaftler schreiben eine Arbeit, schicken das an eine Fachzeitschrift. Mhm. Die Fachzeitschrift wählt Gutachter aus für diese, die sich halt mit dem Thema auskennen. Die Gutachter beurteilen das, schauen nach, ob das alles in Ordnung ist, ob das kein Unsinn ist, ob da Fehler drin sind, ob noch was ausgebessert werden muss, noch was klargestellt werden muss. Und wenn die Gutachter, je nachdem, was es gibt, je nach Zeitschriften, manchmal gibt es einen Gutachter, manchmal gibt es zwei, manchmal gibt es fünf, hängt von der Zeitschrift und von dem Thema ab. Und je nachdem, ob die Gutachter dann das gut finden oder nicht gut finden, wird es dann publiziert oder nicht publiziert.
Außer?
Und das dauert, der Prozess dauert dann auch noch oft. Das heißt,
ich habe es auch gelesen, ich weiß, was jetzt kommt. Ja.
Ich habe schon mal Arbeiten gehabt, die wirklich, glaube ich, 7 oder 8 Monate gedauert, bis die Gutachter dann irgendwie mal dazugekommen sind, das zu machen. Weil man darf nicht vergessen, also diese ganze Geschichte von Gutachtern, die sind keine, glaubt man ja oft, also Leute, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, glauben das oft, die Gutachter sind nicht irgendwie bei den Verlagen angestellt. Ja? Also die sind keine Mitarbeiter der Verlage, die kriegen auch kein Geld dafür. Die Gutachter sind ganz normale Wissenschaftler, die das quasi als normale, unentgeltliche Arbeit machen. Also sobald du irgendwie selbst was publiziert hast, stehen die Chancen gut, dass du selbst auch irgendwann mal als Gutachter angefragt wirst. Also ich bin auch schon irgendwie in der Zeit, wo ich noch aktiv als Wissenschaftler war, irgendwie schon irgendwie einige Male gefragt worden von verschiedenen Zeitschriften, ob ich jetzt irgendwie hier diesen Artikel da begutachten will.
Sagt man dann ja oder sagt man dann nein?
Normalerweise sagst du ja, aber das gehört halt zum Job dazu. Also du willst ja, dass deine Arbeiten, wenn du sie irgendwo einreichst, von möglichst kompetenten Leuten begutachtet werden und nicht irgendwie der eine, der gerade irgendwie gerade sonst nichts zu tun hat, dass der das macht, sondern hat es wirklich der das macht. Du gehst davon aus, dass der Editor bei der Zeitschrift sich die passenden Leute aussucht dafür. Und willst natürlich auch, dass die passenden Leute das begutachten. Also normalerweise sagst du ja, dass ist irgendwie, wenn du jetzt nicht gerade wirklich irgendwie auf Urlaub bist oder krank bist oder so extrem viel zu tun hast, aber normalerweise ist das wirklich was, also das Artikel begutachten, das ist so ein normaler Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit, das macht man halt. Und du wirst dafür nicht bezahlt. Also das ist jetzt was, du wirst als Autor nicht bezahlt, für glauben auch viele, dass du irgendwie als Autor bezahlt wirst, wenn du einen Fachartikel veröffentlichst. Ja, und normalerweise jetzt du kannst froh sein, wenn du nicht zahlen musst dafür. Und das ist halt alles auf freiwillig. Und da dauert es halt ab und zu mal ein bisschen. Und Nature hat jetzt etwas vorgeschlagen. Und zwar wollen die, dass man gegen Geld, also man kann quasi bezahlen, um den Begutachtungsprozess zu beschleunigen. Und zwar eine Firma, gibt es anscheinend eine Rubrik, heißt die, die wissenschaftliche Gutachten veröffentlicht gegen Geld. Das heißt, Nature sagt, zahl hier $750 an diese Firma. Diese Firma macht ein Gutachten innerhalb von 3 Wochen und dann entscheiden wir nach diesem Gutachten, ob wir publizieren oder nicht. Und das ist halt etwas, wo halt viel diskutiert wird in der wissenschaftlichen Szene, weil das die meisten, und da zähle ich mich dazu, halt für kompletten Unsinn halten. Also weil da eben genau dieser Prozess unterlaufen wird, dass nicht das bezahlen, ja, also du bezahlst jetzt auch schon fürs Veröffentlichen, du bezahlst, okay, also, wenn du irgendwie
aber ist das denn notwendigerweise schlecht, dass dieser Prozess abgekürzt wird?
Nein, das Abkürzen wäre wunderbar. Das Problem ist.
Aber du kürzt ihn ja ab, indem du.
Ja, aber das Ding ist, dass du halt dann quasi, das Ding ist, dass du quasi nicht mehr aus der Community der Wissenschaftler die passenden Experten aussuchst für den jeweiligen Artikel, sondern dass das quasi alles eine Firma kriegt, eine externe Firma, die halt dann, wo halt dann, weiß ich nicht, Leute drin arbeiten oder auch nicht, die sich auskennen. Und das ist halt das Problem, was ich sehe, dass du halt wirklich dieser wissenschaftliche Begutachtungsprozess etwas, was innerhalb der Community erledigt wird.
Okay,
so heißt der Peer Review. Okay. Ja, also es wird die wissenschaftlichen Kollegen, die wissenschaftliche Gemeinschaft beurteilt die Gültigkeit oder die Qualität der Artikel, weil halt irgendwie, es ist halt nicht jeder für alles Experte. Es ist meistens sind es nur wenige, die irgendwie Ahnung haben davon. Und wenn du jetzt quasi das auslagerst gegen Geld an eine Firma, dann ist es durchaus etwas, was kritisch ist, weil dann hast du wirklich irgendwie, dann wird es ja nicht, das wird dann, wenn sich das einspielt, dieses Prozedere, dann wird es ja nicht die einzige Firma bleiben, dann wird es überall Firmen geben. Dann gibt es vielleicht auch irgendwie Firmen, die sagen, ja, wir machen dir das für $500 oder wir machen dir das, gib uns $1,000 und dann geben wir auch ein gutes Gutachten ab, wenn es vielleicht nicht ganz so toll ist, deine Arbeit. Also dann hast du da wieder einen ganz neuen Markt, wenn dieser Peer-Review, ja, Peer-Review,
das heißt halt Peer, ja.
Wenn es dann an private Anbieter ausgelagert wird, dann hast du da so ein großes Potenzial für Missbrauch, für
andererseits ja? Hast du aber auch wiederum eine neue nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeit für Wissenschaftler, weil du kannst halt sagen, okay, ich arbeite bei einer Firma, die diesen Review-Prozess professionell abwickelt. Du bräuchtest halt da dann wieder eine Kontrollinstanz, dass kein Missbrauch getrieben werden kann.
Genau.
Und das könnte man aber öffentlich-rechtlich beispielsweise organisieren. Dass man sagt, okay, es gibt eine natürlich ist es jetzt sehr naiv zu glauben, weil der Bund der Steuerzahler dann sicherlich wieder jammert, aber man könnte eine öffentlich-rechtliche Stelle einrichten, so ähnlich wie dieses IQWiG, dieses Institut zur Qualitätssicherung im Gesundheitswesen. Könnte man auch machen, dass man sagt, okay, wir haben hier, wer könnte das machen? Meinetwegen Leibniz oder so hätte eine Stelle, die das überwachen. Also wo
das Problem ist halt, dass das ist so nationale Lösungen funktionieren da nicht wirklich.
Ja,
das ist dann irgendwie, also ich weiß nicht, das ist halt ein Problem. Ich glaube, ich wäre am ehesten für ein komplettes Open Review. Das heißt, du veröffentlichst deine Arbeit so wie es jetzt gerade ist, auf dem Archive oder sowas online irgendwo, wie es ja jetzt auch schon passiert. Und dann wird quasi so wie im Kommentarbereich von einem Blogartikel, wird da drunter geschrieben, alle drunter, ist gut, ist schlecht, ist scheiße, das ist noch anders. Also, dass du wirklich quasi den kompletten, dass du quasi den Artikel komplett mit der Meinung aller, die meinen, etwas dazu zu sagen zu haben, veröffentlicht hast. Jetzt natürlich ist nicht so, dass da jetzt irgendwie muss halt dann irgendwie entsprechend dafür Sorge tragen, dass es jetzt nicht irgendwelche die üblichen Internet-Trolle da anmelden, aber das ist ja dann schon irgendwas, was auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sich abspielt. Das wären jetzt diese ganzen 0815-Foren-Trolle, werden sich jetzt dann nicht irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten durchlesen, um dann da was abzugeben. Also das ist ja, man sieht das ja jetzt auch schon, dass viele Arbeiten, die auf dem Archive, also der großen Artikeldatenbank veröffentlicht werden, da werden auch viele Artikel jetzt schon publiziert, die eben nicht oder noch nicht in Fachzeitschriften veröffentlicht sind oder eben auch noch nicht den Peer-Review-Prozess durchlaufen haben und die werden da trotzdem publiziert, die werden dann in Blogs von Wissenschaftlern online diskutiert, besprochen. Also dieser Open-Review-Prozess, der funktioniert jetzt auch schon recht gut. Und wenn man das noch ein bisschen verstärkt und noch ein bisschen so institutionalisiert, dann könnte das durchaus was werden, was glaube ich auch funktioniert und zwar auch ohne irgendwelche Firmen, Honorare, sonst irgendwie funktioniert. Das wäre wieder ein Schritt zurück in den echten Peer-Review. Aber ich glaube, also diese Sache, das irgendwie mit externen Firmen und so weiter, also das sehe ich sehr kritisch. Und da bin ich nicht der Einzige. Also da gibt es fast alle, die man da irgendwie gefragt hat, in diesem Artikel, den ich da habe, sehen das ebenfalls kritisch. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht mit Nature, ob das da jetzt, ob der Verlag das wirklich jetzt so durchzieht oder ob es da nochmal Veränderungen oder einen Rückzieher gibt.
Ich habe noch einen schönen, also wir haben ja heute nicht so viel Zeit, einen schönen habe ich noch gefunden und zwar gilt ja fast schon als Binsenweisheit, Frauen sind schlecht in Mathe. Also die MINT-Fächer sind ja was von Frauen oder von Mädchen sehr eher schwach frequentiert wird, sagen wir mal, auch an den Hochschulen. Und jetzt haben, wo habe ich denn hingeschrieben, welche Wissenschaftler das waren? Vermutlich waren es wieder amerikanische oder sowas Wissenschaftler. Ich finde es gerade nicht. Die Wissenschaft hat festgestellt, woher das kommt oder woher das kommen kann, dass MINT-Fächer, also insbesondere Mathematik, bei Frauen unbeliebt ist und Frauen auch tatsächlich schlechter in Mathematik sind.
Ich habe irgendwann mal über eine Arbeit gesprochen, in der vorletzten, wo es darum ging, über Lehrer, die irgendwie unbeliebt. Erzähl du mal eine Geschichte, dann weiß ich, ob es die gleiche ist.
Alles klar. Sie haben versucht herauszufinden, inwieweit Vorurteile Teile daran schuld sind und damit zu tun haben. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich 150 Probanden geholt, Männer und Frauen, die sollten Matheaufgaben machen, also ziemlich schwierige Matheaufgaben am Computer lösen. Vorher haben sie die Erwartungen dieser Probanden manipuliert, haben denen nämlich gesagt, was irgendwie sehr, sehr clever ist, wir wollen mit diesem Versuch rausfinden, warum Frauen schlechter in Mathe sind.
Okay, ja.
In dem Moment, wo du nur sagst, warum die schlechter, also ne, wir wollen rausfinden, warum sie schlechter in Mathe sind, sagst du im Subtext, dass sie schlechter in Mathe sind. Ja, habe ich eben auch gesagt. Wir wissen ja alle, dass sie schlechter in Mathe sind. Das bestreitet dann auch in dem Moment keiner, wenn du das einfach so unterschwellig mitlieferst. So, wir wollen rausfinden, warum die schlechter in Mathe sind. So, dann sollte ein Teil der Probanden voraussehen oder wie sagt man das denn, einschätzen, wie gut sie abschneiden werden. Und die zweite Gruppe von Probanden sollte einschätzen, wie gut die anderen werden. Nee, wie gut Frauen ihrer Meinung nach den Test abschließen werden. Was passiert ist, Frauen haben im Mathe-Test schlechter abgeschnitten, wenn sie vorher dem Vorurteil ausgesetzt waren, dass Frauen schlechter Mathe können. Und das ist das Interessante, sie haben ihre eigenen Fähigkeiten geringer eingeschätzt. Das heißt, wenn du Frauen sagst, ihr könnt kein Mathe, gehen Frauen davon aus, dass sie kein Mathe können und können dann auch kein Mathe.
Aber das ist der Studie.
Jetzt geht noch weiter. Also. Wenn die Frauen das Abschneiden anderer Frauen prognostizieren sollten, haben sie deren Fähigkeiten überschätzt. Das finde ich schon interessant. Also das, ne, so, Frauen können kein Mathe. Was glaubst du, wie die Frau da hinten Mathe macht? Die macht das gut. Was glaubst du, wie du es machst? Ich glaube, ich mach's nicht so gut. Ist schon cool, ne? Und das ist halt was. Wo die Forscher dann gesagt haben, das könnte dann darüber hinaus auch noch erklären, warum so wenig dagegen getan wird, dass diese Vorurteile abgebaut werden. Weil nämlich Menschen, ne, also ne, Fremdeinschätzung, also ich schätze, also ich als Frau schätze, dass andere Frauen besser Mathe können, obwohl ich mich selber schlechter einschätze und dann auch schlechter werde. Und dadurch, dass ich aber glaube, dass andere das besser können, tue ich wenig dagegen, dass diese Vorurteile auch abgebaut werden. Das finde ich echt irre.
Also solche Vorteilsstudien, ich habe jetzt keine Quellen dazu, aber ich weiß, dass es viele solche Vorteilsstudien schon gab, wo es auch darum ging, wenn du irgendwelchen Mädchen oder Frauen vor solchen Tests irgendwie zum Beispiel Bilder oder Geschichten zeigst von erfolgreichen, in naturwissenschaftlich Gebieten erfolgreichen Frauen, dann sind die bei ihren Prüfungen erfolgreicher, als wenn du ihnen irgendwie nichts zeigst oder irgendwie erzählst, dass irgendwie halt dann die typischen, stereotypischen Frauengeschichten zeigst, von denen wie Frauen als Hausfrau, Mutter und so weiter. Also, dass da diese Vorteile eine große Rolle spielen, das überrascht mich nicht. Ja, die Geschichte, die wir letztens hatten, das war in der vorvorletzten Folge, da ging es um die Vorurteile von Grundschullehrern.
Ja,
die,
ja.
Das war, da ging es quasi das Gleiche, so was Ähnliches, aber nicht die gleiche Geschichte.
Das Problem ist halt, das ist ein ganzer Komplex. Das ist halt ein ganzes System von Vorurteilen, was sich immer wieder gegenseitig bedingt. Ne? Aber wenn du dann halt, und das fand ich eigentlich den interessantesten Punkt daran, fand ich wirklich die Idee, dass so wenig gegen oder so wenig für die Förderung von Frauen in Mathematik getan wird, weil halt selbst Frauen glauben, dass das gar nicht so schlimm ist mit den Vorurteilen. Das finde ich schon ganz cool. Ich habe noch einen von Frauen, den will ich nur kurz erwähnen, um den Link hinterher in die Shownotes setzen zu dürfen, weil hier kann ja nicht jeder machen, was er will. Es gab gestern einen sehr interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung, und zwar eine israelische Forscherin, eine Soziologin, glaube ich, war das, mit Frauen geredet, das ist halt was man nicht wirklich statistisch abbilden kann, mit Frauen geredet, die mit ihrer Mutterschaft unzufrieden sind. Das ist halt, und die schreiben halt auch Erkundungen zu einem verbotenen Gefühl, weil du wirst ja gesellschaftlich geächtet, wenn du sagst, dass der Umstand, ein Kind zu kriegen, dein Leben versaut hat. Und sie sind, das ist das Spannende an der Geschichte, sie sind mit der Mutterschaft unzufrieden, sie lieben ihr Kind aber trotzdem genauso wie eine Mutter, die mit ihrer Mutterschaft zufrieden ist. Ein sehr spannender Artikel, verlinke ich.
Ja, kann ich mir das vorstellen, dass das, ich meine, es ist, wenn wenn du ein Kind hast, ändert sich dein Leben, und es wäre überraschend, wenn diese Änderung jetzt hundertprozentig positiv wäre. Also wenn sich dein Leben ändert, ändert sich es nie nur in eine Richtung. Also es ist halt dann meistens, ja, man ist halt in der Öffentlichkeit vermutlich eher gehemmt, über die negativen Änderungen zu reden. Ja. Und deswegen entsteht der Eindruck, dass das eben alles nur positiv wäre, aber dass es nicht so ist, überrascht mich jetzt nicht. Aber ich, klingt interessant, werde ich lesen.
Damit bin ich fertig.
Ja, ich glaube, ich bin auch fertig. Also ich hätte noch irgendwas über, dann habe ich jetzt gerade wieder weggeklickt, den Artikel über irgendwie eine Studie über Flugzeuge, wo in Zukunft irgendwie nicht nur Flugzeuge aufgetankt werden während des Flugs, wo du dann auch irgendwie umsteigst als Flugpassagier während des Fluges, wo du irgendwie so Shuttle-Flüge zwischen Flugzeugen in der Luft hast oder sowas Absurdes. Das war nur ein Video, das ich mir noch kurz gesehen hatte, wo ich mir auch dachte, dass muss doch irgendwie auch anders gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie sinnvoll machbar ist, irgendwie umsteigen in der Luft während des Fluges. Aber was ja, weiß
ich. Habe ich auch gelesen. Das ist
irgendwie so ein Schattel, vielleicht geht's mit. Vielleicht geht's mit Graphen.
Genau, mit Graphen und Elektromagnetismus. Genau. Damit wird das funktionieren. Naja, dann sprechen wir uns in 14 Tagen spätestens wieder.
Genau.
Ich danke dir und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.